Ja, ja, wir lieben es, wie immer. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Jim, liebe Raoul.
Hallo.
Willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Ja genau, wer da ist, Hank ist irgendwie im Moment sehr schwer beschäftigt und kann heute nicht dabei sein, aber wir denken trotzdem an ihm und bestellen schöne Grüße.
So ist es.
Wie Raoul mir das immer erinnert, wir sind präsent auch nicht nur hier in diesem Studio, nicht nur auf der Plattform, wo Sie immer unsere Podcasts hören, sondern auch auf Social Media, Instagram, Facebook, aber auch YouTube. Wer da Lust hat, auch reinzuschauen, ist immer willkommen. Und vor allem, wer Lust hat, irgendwelche Kommentare, also nicht absurde Kommentare, sondern konstruktive, auch Kritik kann konstruktiv sein, da sind wir immer sehr offen dafür, oder wer sich wünscht, manchmal bestimmt das so, ne? Es gibt auch Wünsche für Themen, es gibt auch Wünsche für vielleicht gemeinsame Arbeiten, da sind wir ganz offen und freuen uns auf Rückmeldungen einfach.
Gerne auch Rezensionen uns mal bewerten und auch entsprechend mit 5 Sternen oder so versehen, das tut uns
4 gibt es ja gar nicht.
Aber darüber würden uns in der Tat sehr freuen, ja.
Okay, aber heute ist Jim mal wieder am Ball. Jim, was wäre das Thema von heute? Wie gesagt, wir wissen vorher gar nichts, was kommt, ne?
Tja, ich komme mit etwas, was den Ball ein bisschen eher zu Raul spielt womöglich. Ich beschäftige mich tatsächlich um Pop und Rock. Man glaubt es kaum.
Oh ja.
Sachen, mit denen ich sonst den Roll totnerve, wenn ich über aktuelle Veröffentlichungen rede und die Musikpresse da dies und das feiert und ich ihn dann mega nerve, wenn ich wieder sage, es gibt auch so viel anderes und bla bla bla. Aber ich bin jetzt tatsächlich beim Pop und Rock gelandet in dieser Folge. Der Aufmacher wird sein, unbekannteres von prominenten Künstlern, Originale, Coverversionen und mehr. Mm. Mal sehen, ob ich den Titel noch ändere, aber so wäre die Arbeitsgröße. Und das ist so ein weites Feld. Der Raul hat mal eine Folge gemacht mit schrecklichen Liedern von bekannten Leuten, die man zum Glück meistens auch nicht kannte. Ich versuche, gute Lieder zu spielen von bekannten Leuten oder Coverversionen oder was ganz Eigenes, je nachdem, was sich ergibt. Das werden wir dann jetzt im Laufe der Folge dann hören. Ich beginne mit einer Gruppe, die Roll noch nicht kennt, sind die Beatles. Und mit einem Song, den aber jetzt nicht wirklich jeder auf dem Schirm hat, der ist, glaube ich, nur auf dieser Anthology, so jetzt habe ich es, glaube ich, erschienen, Volume 1. Three Cool Cats. Wem sagt der Song was von euch?
Also mir gar nichts. Also.
Ja, es läutet ganz hinten im Hinterstübchen. Haben wir nicht sogar schon mal
über gesprochen.
Du hast über den Titel schon mal gesprochen.
Ja, genau. Aber nicht in der Sendung, ich glaube, das war irgendwann außerhalb. Ein Stück, was zum einen darauf abstellt, dass die Beatles natürlich vor allen Dingen mit Coverversionen erstmal groß geworden sind. Dann haben sie ab und an so ein paar eigene Sachen gemacht, aber haben natürlich ein riesiges Repertoire haben müssen, um ihre Nächte durchzustehen in irgendwelchen Beatschuppen, auch in Hamburg. Und dazu gehörte natürlich, wie so häufig auch bei den Stones später oder nur wenig später, dass auch die Klaviatur der amerikanischen Interpreten dann da abgegrast wurde, von Blues bis Vocal Group Hits. Dieser Titel ist 58 geschrieben worden von Jerry Lieber und Mike Stoller, eins der großen Duos der Musikgeschichte, die Hit um Hit gepinnt haben, und war original von den Coasters 1959 auf einer B-Seite ihrer Hitsingle Charlie Brown erschienen. Und die Coasters hatten eine ganz wunderbare Vokalfähigkeit am Start, eine ganz tolle Mischung aus Pop und Rhythm and Blues, auch sehr, sehr hörenswert, letztlich womöglich sogar die bessere Version, aber ich finde die Beatles-Version nicht schlecht, sonst würde ich sie hier nicht spielen, also ich fand es immer gut, und Grüße gehen raus an unsere Kollegen Linus und Thorsten. ein Podcast, mit dem wir ja auch schon deutlich zu tun hatten. Und ich kapriziere ein bisschen auf deren Folge in Sachen Tiere. Und ich glaube auch, Henk hat auch mal eine Folge dazu gemacht bei uns.
Tiere, die es geschafft haben.
So sieht's aus. Und Three Cool Cats ist der Song. Wir hören rein und dann bin ich gespannt über euer Urteil. Bitteschön. Keine Ahnung, ob der Text heute noch appropriate ist. Jetzt seid ihr gefordert.
Ja, John Lennon macht das ganz wunderbar. Ne? Also Bin Buff ist jetzt nicht einer ihrer stärksten und bekanntesten Titel, aber sie haben viel Spaß bei der Aufnahme gehabt. Er ist auch ganz nett instrumentiert und wie gesagt, das Gesang, also mussten ein paar Mal schmunzeln dabei. Haben sie ganz nett umgesetzt. Ich kenne das Original jetzt nicht, habe es nicht präsent, aber ich kann es mir so ungefähr vorstellen.
Ja, die haben deutlich tiefere Stimmen. Also die haben einfach, das war eine Vocal Group und da war alles besetzt dann von Bass bis... Also ich glaube, es waren vier und die haben einfach natürlich ein bisschen ja mehr Volumen noch in der Stimme gehabt. Trotzdem finde ich hier das wirklich sehr, sehr gut und ich meine, Lennon hat, ich habe ja irgendwann mal gesagt, sie hätten keine guten Stimmen, das stimmt nicht. Also eigentlich konnten sogar drei singen und das vor allen Dingen in diesem Beat-Kontext, also hier, das sind ja Aufnahmen, wenn ich das jetzt wirklich richtig gelesen habe, war das diese Januar, 1. Januar 61er Geschichte, wo dann die ganzen Aufnahmen von Decca erstmal zurückgewiesen wurden und das ist ja überhaupt der Gag, wenn man sich das heute darstellt, wie die überhaupt die Chuzpe haben konnten, so eine fähige Truppe da irgendwie auflaufen zu lassen. Es gab ja auch so Leute, die dann irgendwann gesagt haben, also Gitarrenmusik ist, glaube ich, out.
Ja, genau, das ist die legendäre Begründung. Aber die Story geht so weiter, dass der Decca-Chef darunter schwer gelitten hat und dann hat er mal, ihr kennt die Story, oder?
George Harrison. Ja, erzähl unbedingt.
Er hat George Harrison dann gefragt, sag mal, hast du nicht irgendeine Band, die du mir empfehlen kannst? Und dann sagt der George Harrison, das ist nicht gelogen. Ja, da gibt es eine Band, die nennen sich The Rolling Stones. Guck dir die mal an. Und dann haben die tatsächlich unterfragt.
Ja, also das... das wurde auch parodiert in dem Film, also diese Zurückweisung in diesem Rootles-Film All You Need Is Cash, wo Dan Aykroyd diesen Brian Thigh spielt, der die Rootles dann zurückweist. Und also es hat dann schon noch ein Nachspiel und Echo gehabt in der Musikszene, wo man dann später nur noch schmunzeln konnte. Aber die Entwicklung der Beatles, die ja glaube ich erst 62 ihre erste Single offiziell rausgebracht haben und so ein Acetat glaube ich auch schon, ich weiß nicht, wann das zu Unmengen, also horrendesten Preisen gehandelt wird, das noch früher erschien, aber wie gesagt, die erste offizielle Single ist ja, glaube ich, 62 gewesen, wenn ich richtig im Kopf.
Also das war jetzt eine der abgelehnten Decca-Aufnahmen?
Naja, das ist ein Song, wenn man über die Beatles spricht, glaube ich, dass da keiner drauf kommt, dass das von denen ist. Auch wenn es ein Cover ist.
Naja. Genau, wollte ich gerade sagen, ne? Also das Lied, also aber das Lied kommt mir bekannt vor, also nicht diese Version oder vielleicht doch die Version, weiß ich gar nicht. Was ich schön finde hier ist die Sprache in dem Song. Also es ist eine, es ist, es ist ist viel mehr, ist ein bisschen streetwise, also viel, viel mehr, wie man das so von der Straße kennt, ein bisschen. Also ich später, ich bin überhaupt kein Experte von den Beatles, aber die Hits, sag ich mal, das ist eine andere Sprache. Das ist ein bisschen, das gefällt mir sehr gut, das ist ein bisschen rauer auch, finde ich ganz toll eigentlich.
Ja, sie haben ja, also in dem Fall kann man den Credit ja nur an erstens den Song und Textschreiber an die beiden weitergeben und dann natürlich die Jungs, die es ursprünglich interpretiert haben, nämlich afroamerikanische Vocal Group, die es auch hervorragend gemacht haben. Und das war nur die B-Side von einem Supererfolg von denen. Charlie Brown, das kennt jeder. Also es ist ja in keinster Weise aus meiner Sicht so gut wie dieses Stück. Aber trotzdem fand ich es lustig und interessant und auch wichtig, wenn man über die Beatles spricht. Ich bin ja eher ein Fan der frühen Beatles, also dieser ganzen Beat-Phase. Dass man das einfach nochmal auf dem Schirm hat, wie viele Stücke die durchaus fähig interpretieren konnten. Ein tolles Beispiel ist ja zum Beispiel auch Twist and Shout, was ja auch ein anderes Original hat und sie ist aber trotzdem relativ fähig, also die Isley Brothers, um genau zu sein, und aber trotzdem fähig rübergebracht haben. So, das war Punkt 1 und Punkt 2 wird in der ähnlichen Weise laufen. Ich spiele doch ein Stück der Rolling Stones in der Originalfassung. Ich wollte eigentlich ein Cover spielen, aber ich habe mich jetzt eigentlich dafür entschieden, dass die Stones zu Wort kommen müssen, auch mal in einer Sendung von mir. Auch da bin ich eher der Fan der frühen Sachen und bin jetzt bei einem Stück, das auf einer EP war, die schon 64 erschienen ist und dann später auf der Langspielplatte 12, wie sagt man eigentlich, 12x5 auf Englisch. 12 times 5.
Ja.
Gut. Ich nehme auch die LP-Version jetzt, weil die noch einen Tick sauberer und vor allen Dingen Stereo abgemischt ist. Und das gefällt mir persönlich noch besser. Auch wenn die erste, vielleicht täuscht mich da auch, am Ende sind es dieselben Aufnahmen, ich habe keine Ahnung, nicht ganz so wild klingt. Ich muss in den Track wieder reinskippen, mitten ins Lied. Da ist vorher schon ein bisschen sehr viel passiert zu dieser eigentlichen Songstruktur und wir steigen ein, wenn es ein bisschen wilder wird. Das handelt sich um das Lied Empty Heart, was jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat, wenn er über die Stones nachdenkt, aber für mich einer der absoluten Lieblingssongs ist. Bitteschön. Wortbeiträge.
Da singt irgendwie einer noch rein, ne?
Yeah, 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 yeah. Auf jeden Fall.
War das der Brian Jones? Ich kannte das Stück nicht. Ich fand es sehr bluesig, ein super Beispiel für die frühen Stones. Beat, Blues, wie auch immer. Jedenfalls die Urväter, also die Einflüsse sind da deutlich zu hören. Und wir hatten ja in einer anderen Sendung mal den John Lee Hooker auch zu Gast. Und ich fand es sehr locker, also es war sehr luftig, so sehr fast schon improvisiert klang.
Ja, ja,
auch,
genau, ne?
Also
das wollte ich sagen.
Mick Jagger so ein bisschen gesagt, jetzt singe ich mal was rein oder nicht, und dann sagt er, jetzt mache ich jetzt mal, yeah, yeah, yeah. So kenne ich sie gar nicht, also bin verblüfft.
Tolle Orgelstück, ne? Also ja, ganz, ja, finde ich auch, also das hat sehr viel Leben, man könnte denken, das ist eine Live-Aufnahme, es ist irgendwo mittendrin in einem Song, wo die dann so einen improvisierten Teil haben, kommt super authentisch rüber und gibt auch ein bisschen Lust zu tanzen letztendlich, ne? Es ist so wirklich, es ist Rock'n'Roll pur fast eigentlich, ne? Toll.
und zeigt eigentlich hier auch gerade im Vergleich zu den Beatles, du hast die Beatles, die eher so soul- und poppig unterwegs sind, und die Stones, die schon sehr früh sich zum Blues bekannt haben, da kannst du schon die große Schneide zwischen den beiden Bands erkennen, in diesen frühen Songs schon.
Absolut, also veröffentlicht, wie gesagt, 64 unter ihrem Songwriter-Pseudonym Nanker Felch, sprich Keith Richards und Mick Jagger. Und das ist ein Stück, was in der Garagenpunk-Szene super häufig gecovert wurde. Sehr prominent und schön. The First Four gibt es eine Version von so einer Schülerband, die auch ganz, ganz toll ist, die ich ursprünglich spielen wollte, aber am Ende habe ich mich doch fürs Original entschieden, um auch zu zeigen, was für einen Einfluss die seit dieser Zeit auf diese ganze Garagenpunk-Szene hatten. Diese völlig rotzige Stimme von Jagger kommt hier noch richtig gut. Wir verpassen den ersten Teil des Songs, der noch strukturierter ist, der dann noch viel klarer dieses Empty Heart-Thema hat. Aber wir steigen ein, wo dann schon so ein bisschen E-Gitarren-Solo-Improvisation und ein bisschen Jam-Session-mäßig das dann läuft. Also eher ein bisschen ungeordnet. Und für mich ist es ein Song, der erstaunlicherweise wenig präsent ist, wenn man über die Rolling Stones redet. Und deshalb spiele ich ihn hier. Und ich liebe diesen Track. Und wie gesagt, überhaupt das ganze Album 12 Times 5 ist für mich höchstwahrscheinlich mein Lieblingsalbum von denen. Ach. Und bei mir hört es aber dann ja auch schon nach Miss You ist so ein Feierabend bei mir mit Rolling Stones. Aber also Ende der 70er oder vielleicht noch 81, aber dann war es endgültig vorbei für mich.
Okay, aber 81 immerhin, das ist ein weiter Weg, ja.
Naja, klar, aber diese frühen Sachen, und Raul hat es ja gerade sehr schön gesagt, dieses klare Bekenntnis und diese auch wirklich hörbare Liebe zum Blues, das ist hier auch, kommt hier wunderbar zum Tragen. Ist übrigens auch sehr schön aufgenommen. Deshalb habe ich auch diese Version genommen, als die noch etwas, wie ich meinte, wildere. Ich hoffe nicht, das sind die gleichen Aufnahmen, nur das eine ist Mono und das andere Stereo. Ich habe jetzt die Stereo-Version gewählt. Here we go. Das war Track Nummer 2.
Sehr schön.
So, wir kommen zur dritten Episode in dieser Geschichte. Wieder ein Track, der auf keiner offiziellen Veröffentlichung, also keiner LP-Veröffentlichung der Gruppe drauf war und trotzdem einer ihrer gefeiertsten Songs war, den sie live in der Regel dann auch gespielt haben und der darauf hinwies, dass sie trotz Major-Vertrag eigentlich keinen Bock auf ständige Kontrolle hatten. Sie wollten eigentlich künstlerische Hoheit behalten, was ihnen durch ihren seltsamen Manager damals zum Teil kackfrech verwehrt wurde. Wir reden von The Clash. Und ihre Songs Complete Control, der Juli 77 aufgenommen und September 77 veröffentlicht wurde. Da waren sie ja noch jung und knackig und frisch am Start und waren aber trotz Major-Vertrag ziemlich angepisst, wie ihnen da ständig ins Handwerk gefuscht wurde, ob sie nun Leute Backstage umsonst reinnehmen wollten, was ihnen dann verwehrt wurde, bis hin zu künstlerischen Fragen in jeder Form. Davon handelt der gesamte Track, den man auf 3:12 sich komplett natürlich reinziehen kann online. Wir bringen einen Ausschnitt, um mal zumindest zu überlegen, dass das vielleicht auch ein guter Song war. Also, wir hören rein. Ganz unbekannte Musikautor John Savage hat in seinem auch nicht unbekannten Buch England's Dreaming zu dem Track geschrieben, ich zitiere mal im Original, instead of a piece of cynicism, complete control becomes a hymn to punk autonomy at its moment of eclipse. So, schön Deutsch-Englisch vorgelesen. Und trotzdem stimmt das ein bisschen. Und erstaunlicherweise haben sie es auf ihre normalen Schallplatten nicht raufgepackt. Mhm. Kannst du nur auf irgendwelchen Best-Offs, kannst du das dann...
Ach ja, okay, das ist wirklich nicht zu verstehen. Du hast jetzt den Grund erklärt vorher, genau, ne? Ja. Management und so weiter. Aber eigentlich ein unglaublich, echt ein tolles Lied. Das ist... auch immer wieder tatsächlich, ich muss es wieder sagen, es ist so spannend, was ist zu diesem Zeitpunkt heute in den letzten Monaten schon an Musik weltweit produziert wurde, was, von dem man nur einen Bruchteil mitkriegt, aber auch in der Geschichte, auch bei wie du das heute zeigst, bei eigentlich legendären Bands, so dass man immer wieder Perlen entdeckt. Und das ist ja wirklich unglaublich. Und das hier ist für mich ja so wirklich... ja, es ist pure Punk, diese, auch dieses Solo, was danach kommt, ja, toll.
Ich fand auch ganz spannend, wenn du, wie du jetzt gesprungen bist, von den frühen 60ern in die späten 70er, da, anhand dieser drei Titel, die du gespielt hast, kann man auch, ohne viel zu sagen, klar machen, wie sich die Zeiten geändert haben. Das ist, finde ich immer faszinierend, das ist eine Clash in a Band, so vom Punk zum zwischen Punk und Post-Punk oder Punk und New Wave, wie wir ja uns Gott sei Dank nie richtig festgelegt haben, wie wir das definieren wollen. Ich habe die Clash noch tatsächlich so richtig zu entdecken, aber ich bin auf jeden Fall einer der großen, wichtigen Bands. Dass der Song vielleicht jetzt nicht ihr bester Song ist, kann ich ganz gut verstehen. Was mich verblüfft hat allerdings, ich finde ihn sehr witzig und ich finde, das ist so fast so ein amerikanisches Gitarrensolo, sehr amerikanisiertes, langgezogenes Gitarrensolo, was eigentlich wahrscheinlich nur eine Persiflage sein kann.
I love my guitar hero.
Genau. Aber sehr amüsant, ja.
Schönes also, Beispiel. Sie haben sich mit dem Song besonders gegen ihren Manager Bernie Rhodes gewandt, und aber eigentlich auch gegen so Leute wie Malcolm McLaren, die auch bei den Sex Pistols einen Monster-Einfluss hatten, der jetzt in der Punk-Szene auch durchaus kritisch gesehen wurde. Und produziert wurde es erstaunlicherweise von Lee Scratch Perry, eine absolute Größe im Bereich Reggae und Dub vor allen Dingen, einer der maßgeblichen Leute, die es damals gab, und hat auch Bob Marley produziert und was weiß ich. Also jedenfalls, ich finde den Song zumindest so gut, dass ich mich wundere, dass er auf der ersten Platte nicht drauf ist, oder zumindest auf der zweiten. Und ich meine, ja gut, ihr Meisterwerk London Calling ist wahrscheinlich für die meisten als Doppelalbum. Das hat auch so viel Rock- und Pop-Momente noch dabei. Das würde mir schwer fallen, wenn du das nicht spannend fändest, wenn du es dir anhörst. Aber wie auch immer, gilt natürlich auch für dich, Stefan, wenn du es nicht kennst. Ja gut, also das war das. Und wir wechseln zu einer Person, die jetzt leider kürzlich gestorben ist. Shane McGowan. Und Shane McGowan hatte vor den Pogues, ich habe es irgendwann auch schon mal erwähnt, auch ein Musikleben gehabt, unter anderem, aber vor allem bei den Nips, die eigentlich Nipple Erectors hießen und wunderschöne Punk-Singles rausgebracht haben. Und es gibt eine Zusammenstellung, wo das Stück jetzt gar nicht drauf ist, bizarrerweise, vielleicht weil der Text aus meiner Sicht gewöhnungsbedürftig ist, weil der sehr... knochentrocken und hart ist, zu dem Stück Nobody to Love, wo er im Prinzip singt, dass ein Poxy-Man wie er braucht niemanden zu lieben, sondern nur für die einfachen Dinge, und das kommt sehr hart rüber. Wir skippen in den Text ein, Entschuldigung, in das Stück rein, wo die schlimmste Textpassage schon vorbei ist, aber die Brillanz des Songs ist auf jeden Fall erkennbar. Und ein bisschen wie bei dem Stück vorhin, muss ich ein bisschen was am Anfang ausblenden, was einen die Struktur des Songs noch viel näher bringen würde, aber da mir das, was danach kommt, noch viel wichtiger ist, müssen wir da reinblenden. Das Lied selber ist von 1981, glaube ich, erst. Dabei haben sie selber schon 78 angefangen, ihre erste Single rauszuhauen. Wir hören rein. I don't need it anyway. Hey, hey, yeah. So, ich höre euer Urteil.
Ja, es klingt wie eine Live-Aufnahme eigentlich, ne? So ist, man hört so nah an der Gitarre, man hört wirklich die Saiten gleiten. Ja, ich mag solche Stücke. Es ist einfach, für mich ist das Rock. Es ist, auch es hat was raus, kantig und sehr dynamisch. Also ne, es ist ordentlich tight, also und wirklich so kompakte Sound und absolut tanzbare Musik. Ich kenne die Nips nicht, also deshalb kann ich nicht sagen, ob das so. Aber hat mich auf jeden Fall gepackt. Und ja, sehr, auch tatsächlich auch diese Aufnahme, die ist sehr lebhaft, finde ich.
Also für mich ist es Punk.
Ja, das ist Punk. Aber sehr melodischer Punk.
Sehr melodischer Punk, sehr hörbarer Punk. Das hat mich sehr überrascht. Ich bin, also Shane McGowan kenne ich nur peripher. Ich habe auch die Pogues nie wirklich gehört. Aber das hat mir gut gefallen. Also ich kann auch gut verstehen, warum du das Stück gespielt hast. Auch schön, dass es sehr gut passt zum Clash-Song. Ähnliche Zeit, ähnlicher Sound. Passt gut zusammen. Ist das ein typischer Nips-Titel gewesen?
Ja, also wie gesagt, wir haben die schnöde Textstelle haben wir jetzt übersprungen, wo er wirklich in äußerst krasser Weise lapidar sagt, dass er ja niemanden zum Lieben braucht, sondern nur zum. Mhm. Und das ist schon eigentlich sehr abturnend, aber der Song wiederum ist so fantastisch, auch mit diesem diesem Zwischenteil, dieser fantastisch jängelnden Gitarre, die dann auch wieder in den Punk-Modus so normal übergleitet. Sehr, sehr melodisch insgesamt. Das ganze Stück sollte man sich anhören, ist knapp 2,50 lang. Eine Gruppe, die sich in London 76 formiert hat und also zunächst als Nipple Erectors, später als Nips, aber letztlich auch wurscht, gegründet aber übrigens von der Bassistin Shane Bradley und das war Shane McGowans erste Band und die haben eine ganze Latte von tollen Songs gemacht. Gabrielle ist ein absoluter Ohrwurm, ein pop-punkiges Stück wieder von 1980. 78 haben sie ihre erste Single, wie ich vorhin sagte, King of the Bob rausgebracht, auch mit Nervous Wreck, noch ein tolles Stück. All the Time in the World, alles wunderbare Sachen. Gibt eine Zusammenstellung auf Big Beat in England, aber da ist dieses Stück Nobody to Love leider nicht drauf.
Haben sie es auch zu einer Plattenveröffentlichung geschafft? Gibt es ein Album von denen?
Nee, kein Album. Ja. Also es gibt Only in the End of the Beginning von 1980. Das ist aber eine Live-Aufnahme, aber keine Studio-Geschichte. Das haben sie mit den Singles abgefeiert. Und wie ich finde, zeigt das auch nochmal mehrere Sachen. Erstens, dass der McGowan eine Karriere vor den Pogues hat. Zweitens, dass er ja eine unfassbar geile Stimme hatte, die so schön rau war, wie zum Beispiel auch die Stimme von dem Lenny Gris-Wertsänger. Beiden ist gemein, dass sie schon gestorben sind. Und beide waren sehr drogennah, also dass der McGowan überhaupt so alt geworden ist, ist ein Rätsel in sich. Aber er hat auch tolle Texte gehabt und auch bei den Pogues kann man viele tolle Songs entdecken. Also ich rufe dazu auf. Jedenfalls habe ich diesen Song gespielt, um im Bilde zu bleiben dieser Sendung. Hat man nicht direkt auf dem Schirm von denen. Wir kommen zu einem Stück, da sage ich vorher gar nichts. Ich sage, es ist eine unveröffentlichte Aufnahme von einer Gruppe, die der Raul ganz gut kennt. Wir hören mal direkt rein.
Okay, ich mache die Augen zu.
Wer war's?
Also ich, es waren ganz offensichtlich die Lemon Twigs.
es ist ein Outtake von den Beatles.
Es ist sehr Beatles-ähnlich. Ich habe noch einen Versuch. Ja, also es ist irgendwie aus den 70ern. Ja, es ist nicht aus den 70ern.
Von 2015.
Was?
Ja, es geht um eine schottische Band. Well Green heißen sie.
Ach.
Und von ihrer LP Summer Rain, 2015 auf Pretty Olivia erschienen, dann aber wiederveröffentlicht 2017 auf Sugarbush, einem Label, was viele Psychedelic-Perlchen veröffentlicht in England. Es geht um, wie gesagt, eine schottische Band aus Glasgow. Und ich finde, die haben ihre Beatles gut gelernt. Ja. Und zwar deshalb gut, weil sie etwas Neues schaffen, was aber sehr daran erinnert.
Also verblüffend. Ich hätte auch gedacht, das ist Musik aus 60er, 70er Jahren.
Ja.
Und das ist auf einmal, wirklich verblüffend.
Also mein zweiter Versuch wäre gewesen Badfinger.
Ja, gar nicht mal schlecht. Mhm. Aber ich finde, dass das hier in der ganzen, diese ganze Harmonie oder Harmonik, die da in diese Chorus-Geschichten gesteckt haben und überhaupt der Gesang und der Aufbau, das ist schon sehr Paul McCartney-mäßig, ne? Also, aber eben keine bloße Abkupferei, denn diesen Song hat es ja vorher so nicht gegeben. Ich finde, die haben da was Tolles hingestellt und die haben einige gute Songs und diese Platte selber, die haben mehrere Platten. Raul hat mir gerade eine gezeigt, das ist nicht die, von der es stammt. Aber dieses, ich weiß gar nicht, ob das Album jetzt noch irgendwie in der zweiten Version, in der ersten sowieso nicht, aber in der zweiten Version noch irgendwo abgreifbar ist. Aber das 2022er, komische, auf 2022 gelabelte, bei Spotify also zu findende Album, da ist das Stück drauf.
Summer Rain, ne? Das hast du schon gesagt.
Genau, und wie gesagt, aber auf Vinyl kam es 2017 auf Sugarbush und das ist die Version, die man vielleicht noch kriegen kann irgendwo, wenn man Interesse hat. Ja, was sagst denn du?
Ja, ja, also für mich, nice, es ist immer, für mich ist halt wenn man vom anderen Teller ist, ne? Also irgendwie, man geht mit Menschen in ein Restaurant und jeder bestellt eigentlich, was er gerne mag. Und das, ich gucke mir, was Raoul auf seinem Teller hat, oder jetzt gerade Jim. Und der, das sieht auch ganz gut aus. Darf ich mal probieren? Und das schmeckt sehr gut. Das ist wirklich auch, tatsächlich auch eine schöne Spannung in diesem Lied. Also auch gerade da, ne, du hast mich vorher aufmerksam gemacht, wo ich genau. Also, na, wir dürfen ja noch einen kurzen Ausschnitt, aber wir haben noch, glaube ich, erwischt und auch ein bisschen, wie die Spannung in diesem Lied doch steigt und diese Chorus zum Einsatz kommt und andere Stimmung doch auch kommt. Hat mir gut gefallen, auf jeden Fall.
Also wirklich auch die Ähnlichkeiten zu Lemon Twigs, ganz offensichtlich, passen hervorragend dazu. Die hatten wir ja vor kurzem. Ja.
Gar nicht so lange.
Genau, aber ich finde, hier kommt noch ein kleiner Tick mehr an Paul McCartney. Ich zitiere mal etwas aus der Musikpresse oder von Leuten, die es gut fanden. This is classic vintage pop at its best. Steeped in the homespun piano-centric tradition of Emmett Rhodes and early Todd Rundgren. And okay, let's be honest, the early solo works of Paul McCartney and Wings 2.
Mm.
So.
Sehr schön. Todd Rundgren, ganz wichtiger Name auch, der hier.
Genau. Passt, Also ich finde, dass man sich das gesamte Album gut antun kann und auch das zweite, was es gibt. Wer immer auf solche Art von Popmusik steht, der ist da auf jeden Fall richtig. Und auch in Schottland wird nicht nur gebeatet oder Garagenpunk gespielt oder elektronisch, sondern auch gepoppt, zumindest im Beatles-Sinne. So.
Raul ist berührt.
Ich bin etwas irritiert über den letzten Satz, aber sehr schön, ich gehe über ihn.
Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich geredet habe. So, ich glaube, wir kommen zum letzten Stück, oder sehe ich das falsch? Ja, wir kommen wieder zu einer Gruppe, da habe ich mal in einer anderen Form, also in einer personellen Besetzung, sie schon gespielt, da musste irgendwann Raul sich den Kopfhörer etwas vom Schädel nehmen, weil es ihm zu wild wurde oder zumindest zu höhenlastig. Wir haben gespielt Teen Generate mal in einer früheren Folge. Die Urbesetzung von der Gruppe sind die American Soul Spiders. Und die haben eine der besten Satisfaction-Versionen gespielt, die ich kenne, ist eigentlich nur veröffentlicht auf einer Sondersingle auf dem Astros-Label, ein wunderbares Label, wo auch die Monoman um Dave Kreider ihre Heimstatt hatten, Bellingham im äußersten, also nicht weit weg von Seattle, wenn man so will. Und aber wir sind jetzt hier bei Japanern aus Tokio. American Soul Spiders, Satisfaction ist eine unglaubliche Version, die man komplett hören müsste. Ist fast 4 Minuten lang im Original. Wir blenden einen kleinen Abschnitt. Und was mich daran begeistert, und das werden wir nachher vertiefen, ist die Energie, die diese Version hat. Es gibt viele gute andere Versionen. Gary McFarland haben wir schon mal gehört mit Vibraphon und Easy Listening. Tread Grass Orkstena aus Schweden mit einer sehr abgekifften Version. Divo mit der fantastischen Version im New Wave Style. Und jetzt hören wir eher Punk. Bitteschön. Das Rest ist ausgefallen, Raul?
Ja, ich sammle es gerade auf. Ja, ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich die Divo-Version besser finde, aber auf der anderen Seite zeigt das auch wieder, was das für ein toller Song ist. Du stehst tatsächlich nochmal mit einem Stones-Cover und die Ursprungsmessage, die in dem Original drin ist, finde ich, kommt in diesem Pack schon eigentlich sehr gut rüber. Dieser Frust, die Wut, ne? Kommt angesehen. Divo sind nur Intellektuelle, denen es eigentlich zu Hause gut geht. Und hier merkt man den Ärger und den Schmerz. Ich musste sehr viel schmunzeln bei dem Song. Ich danke, dass ich den kennenlernen durfte.
Gerne.
Ja, eine weitere Bereicherung. Wunderbar.
Das ist Grunge.
Ja, aber in einer sehr punkigen Auslegung.
Ja, ja, klar, eine gute Mischung, aber da ist Nirvana drin. Also das ist ja, ich guckte gerade auf das Jahr, es ist 92. Also das hat schon, also das ist Punk, aber schon mit einem Einfluss, ne? Die 90er, also da ist, also ich fand dieses Stück, also für mich, ich meine, ich kenne ja nicht so viele Coverversionen von Satisfaction, aber überragend, also wirklich auch so Rage, also ne, wirklich so, wie du meintest, da kommst du von, das ist das Spannende, aus welcher Ecke kommen ja diese Cover und wie gut geht es den Menschen, oder was wollen die sagen, was heißt für diese Menschen anscheinend, Satisfaction ist ein anderes Thema als für die Coverversion, die du vorher gemeint hast. Und das ist hier, wahnsinnig, also wirklich tolle Version, die nicht nur musikalisch interessant ist, sondern die packt einen richtig, finde ich, richtig toll.
Also gespielt habe ich es für die Energie und ich habe jetzt quasi den zweiten Hauptteil des Liedes genommen. Das ist, wie gesagt, fast 4 Minuten lang das Original in Gänze. In den ersten Teil, da hast du noch klare Struktur von Satisfaction, aber direkt in diesem Punk-Kontext. Und dann gibt es eine zweite Stelle, wo auch ein richtig amtliches Gitarrensolo abgeliefert wird. Also irgendwann hörst du so eine Rückkopplung, wo die irgendwie mit der Gitarre nicht zurechtgekommen sind, aber dann haben sie, der eine Mensch, da ein Monster-Solo rausgekloppt noch. Und am Ende wird das ja so ein bisschen krachig. Der eine überbläht das alles nochmal mit schön einfach da reingeballert, da in die Saiten. Aber diese Gesamtenergie, die das bringt, da stimme ich Raul zu, das wird dem Text gerecht, den man ja sonst fast gar nicht mitkriegt irgendwie. Also hier kann man es auch gar nicht erst verstehen, aber trotzdem, diesem Song wird es gerecht und dieser Song ist selbst durch diese Version nicht zu zerstören, im Gegenteil, er ist eine Bereicherung jetzt in dieser Fassung. Und Ja, wie gesagt, Fifi, Fing, die Hauptleute jetzt um diese Combo später, Teen Generate, dann noch Firestarter, Ruler und die Radios, das sind alles so Gruppen, die dann aus Japan wichtige garage-punkige Acts sind oder waren. Ab und an treffen sich die Kollegen nochmal und spielen meist unter dem Firestarter Monika dann irgendwie nochmal ein Konzert. Aber wie gesagt, ich habe Teen Generate damals live gesehen, das hat einen auch wirklich weggeblasen. Irgendwann werde ich von denen nochmal was spielen, aber damit belassen wir es heute. Das war mein Ansatz.
Sehr schön.
Ja, sehr schön. Toll. Also wirklich, einfach viel gelernt für mich. Ne? Wie gesagt, ich für viele Leute wie Raoul, der kennt ja diese Scene und diese Bands auch sehr gut. Also für mich, ich bin da eher so immer auch, wie gesagt, kenne mich ja nicht so aus, aber das sind tolle Beispiele und eine Erweiterung, eine Bereicherung jedes Mal. Ne? Dieser Podcast ist eigentlich für die Menschheit.
So, ja. Drunter haben wir es nicht. Ja, sehr gut. Nee, freut mich, dass ihr jetzt nicht weinend hier den Tag beenden müsst.
Auf gar keinen Fall.
Und also ich will nochmal damit aufrufen, dass bei den ganzen Oeuvres, die auch bekannte Künstler haben, viele unentdeckte Perlen schlummern. Es gibt zum Beispiel eine ganz, ganz fantastische Version, die ich irgendwann sicherlich nochmal spiele, von Patti Smith. Von welchem Stück? Von Smells Like Teen Spirit. Und das wird begleitet von einem Banjo, einem Akustikbass und noch anderen Preziosen. Also es gibt viele, viele coole Musik, die schon mal gar nicht erst im öffentlichen Radio läuft. Im Internetradio sicherlich womöglich mal, aber müsste mehr laufen, dann ansonsten müsst ihr uns hören.
Genau, dafür kämpfen wir.
Ja. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, auch da draußen.
Ja, vielen Dank, Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir sagen, voll geladen jetzt mit Energie, kann man entweder direkt den Chef dann zusammenscheißen.
Ob das immer so.
Oder das größte Projekt seines Lebens eingehen, keine Ahnung. Wir sagen tschüss, viel Spaß und bis nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Tschüss.
Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.